Ja, auch von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du heute hier bei Kirche am Start bist. Ich heiße Marie-Susanne und ich darf heute unsere neue Themenreihe einleiten. Wir haben das Thema genannt Abenteuerglaube, wenn sich Menschen mit Gott auf den Weg machen. Wir sagen also, der Glaube an Gott ist ein Abenteuer und man fragt sich vielleicht, warum. Nun, in unserer Erfahrung ist Glaube immer der Mut, dass man seine Komfortzone verlässt. In unserer Erfahrung fordert Gott Menschen heraus. Und wir wollen in dieser Themenreihe von einem ganz besonderen Mann lernen. Seine Glaubensreise, ein absolutes Auf und Ab. Aber er ist zu einem Vorbild, einem Glaubensvorbild für viele Menschen geworden. Warum? Weil er während seiner Reise erleben durfte, dass mit jedem Schritt sein Vertrauen zu Gott ein bisschen größer geworden ist. Und er durfte lernen, dass am Ende der Glaubensreise es gar nicht so wichtig war, was er bekommen hatte, sondern vielmehr, wer er geworden war, nämlich ein Mann, der Gott uneingeschränkt vertraut, ein Mann, der sein Leben Gott zur Verfügung stellt und damit Teil von Gottes Geschichte mit dem Menschen geworden ist. Sein Name ist Abraham. Und dies ist der Beginn seiner Geschichte.
Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten, in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land, und Abram durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Moreh. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bet-El und schlug sein Zelt auf, sodass er Bet-El im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abram immer weiter bis ins Südland.
Danke, Ari. Wir schreiben hier ungefähr das Jahr 1925 vor Christus. Ist also schon eine Weile her. Und wir lesen, dass Abram 75 Jahre alt war und mit seiner Frau Sarai in Haran wohnte. Und ich stelle mir vor, wie Abram an diesem Tag gedacht hat: Das ist ein Tag wie jeder andere. Er wachte morgens früh auf, dann hat er vielleicht gefrühstückt, ist zur Arbeit gegangen, hat irgendwann Pause gemacht, hat wieder gearbeitet. Und er hätte niemals gedacht, dass passiert, was passiert. Nämlich, sein Alltag wird unterbrochen. Das absolut Unglaubliche passiert. Gott, der Herr, redet mit ihm. Und zwar ohne Begrüßung, ohne aufwärmendes Smalltalk am Anfang. Gott kommt sofort auf den Punkt und spricht: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause. Und ich finde, diese Steigerung in dem Satz zeigt, wie viel Abram verlassen sollte. Nicht nur sein Vaterland, also der Ort, an dem er sich zu Hause und geborgen fühlt, sondern sogar seine Verwandtschaft, seine allerengste Verwandtschaft. Kurz gesagt, es ist die Aufforderung, alles zu verlassen, was er bis dahin Heimat nannte. Das, was er kennt, das, womit er sich identifiziert, und das alles nur, weil Gott sagt, geh. Und ich finde schon, dieser erste Teil ist eine absolute Herausforderung, aber der zweite Teil wird nicht unbedingt einfacher, denn Gott sagt, geh, und dann in ein Land, das ich dir zeigen will. Hammer, oder? Gott verrät Abram nicht einmal, wo die Reise hingehen soll. Er sagt, geh los und unterwegs werde ich dir dann zeigen, wo deine Reise überhaupt hingehen soll. Gott kannte Ziel und Weg, aber er hat sich irgendwie entschieden, es Abraham nicht im Voraus zu sagen. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Brocken. Wenn ich mir so vorstelle, dass Abraham danach zu seiner Frau ging und sagte, du Schatz, Gott hat gesagt, wir sollen von hier weggehen. Da kann ich mir vorstellen, dass die sich erst einmal furchtbar aufregte und was weiß ich, hin und her lief und erst mal klarkommen musste. Und irgendwann hat sie dann vielleicht gesagt, okay, mal angenommen, wir machen das. Wo soll es denn hingehen? In der Hoffnung, dass jetzt irgendwas super Cooles kommt, wofür sich das Ganze lohnt. Und dann sagt Abraham, ehrlich gesagt, weiß ich das auch noch nicht. Das erfahren wir erst unterwegs. Ich finde das wirklich, wirklich herausfordernd. Ist es ein Tag wie jeder andere? Nein, ist es nicht, denn Gott spricht und plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und nach diesem ersten Satz denkt man, puh, eigentlich hatte Abraham nicht viel in der Hand, außer einen Auftrag. Und wenn wir weiterlesen, auch ein Versprechen. Da spricht Gott nämlich, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Gott will Abraham segnen. Segen von Gott bedeutet im Alten Testament Reichtum und Wohlergehen, langes Leben, Frieden, gute Ernte, Kinder und ganz klar ist immer Gott die Quelle des Segens. Und Gott erklärt sogar ein bisschen genauer in diesem Vers, was er mit Segen wirklich meint. Er sagt, Abraham, aus dir wird ein großes Volk werden und ich werde dir einen großen Namen machen. Und dieses hebräische Wort für Namen, das ist eigentlich der Inbegriff von allem, was eine Person betreffen kann. Die Taten, die Leistungen, das Vermögen, der Ruf, der Ruhm, alles. Gott sagt Abraham, du wirst berühmt werden. Und ich schätze die Tatsache, dass wir heute hier über ihn reden, bestätigt das ein bisschen. Doch nicht nur Abraham selbst soll gesegnet werden, sondern er, der Gesegnete, soll zum Segen werden für andere Menschen. Du sollst ein Segen sein. Das heißt, das, womit er beschenkt wird, das soll Abraham weitergeben. Er wird mit seiner Lebensgeschichte zum Segen für andere Menschen. Was für eine Zusage. Und an der Stelle bin ich dann gespannt gewesen, wie wird Abraham sich jetzt entscheiden? Ich war mir nicht sicher, ob die Vorteile überwiegen würden und hätte erwartet, dass Abraham vielleicht sowas sagt wie, ich brauche erstmal eine Woche Bedenkzeit. Aber das ist nicht so. Wir lesen, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Das heißt, wir lesen nichts davon, dass Abraham Zeit brauchte, um darüber nachzudenken, sondern da steht einfach nur, da zog er aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und ich denke mir, was um alles in der Welt. Und ich sage es ehrlich, als Predigerin würde ich an der Stelle so gerne in den schillerndsten, buntesten Farben ausmalen, wie schwer es Abraham gefallen ist, loszugehen. Aber Tatsache ist, davon steht dort nichts. Das Einzige, was wir sehen, ist die Betonung, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Das heißt, Abraham ging nicht, weil er sowieso schon Lust auf Abenteuer hatte, weil er nur geradezu drauf gewartet hat, dass sowas kommt, sondern er geht, wie der Herr es zu ihm gesagt hat. Es ist ein Gehorsamsschritt. Abraham bekommt einen Auftrag und er nimmt diesen Auftrag an. Und den einzigen Hinweis darauf, wie schwer es ihm gefallen sein muss, sein Zuhause, seine Verwandtschaft zu verlassen, sehe ich in dem Vers. Jetzt geht's. In diesem Vers, denn ihr erinnert euch, Abraham sollte eigentlich seine Verwandtschaft verlassen, doch wir lesen, dass er seinen Neffen Lot, also doch einen Blutsverwandten, auch mitgenommen hat. Und Lot, das kann ich jetzt schon sagen, wird in 2 Wochen nochmal eine Rolle spielen. Aber kurz gesagt, Abraham packt sein Zeug zusammen und dann heißt es, sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen und sie kamen in das Land und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche Moreh. Das heißt, Abraham lief los, ohne den Weg zu kennen. Und ich denke mir, wie stellt Gott sich das vor? Und ich kann euch sagen, wie ich mir das vorstelle. Ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan und wer das von euch kennt, weiß gleich, wovon ich rede. Im allerersten Teil, da entscheidet sich Frodo, den Ring der Macht in das böse Land Mordor zu bringen. Und ein paar Leute schließen sich ihm an und als es dann losgehen soll, da geht der Frodo, der ist ja der Anführer, geht so die ersten 5 Meter und kommt prompt an eine Weggabelung und dann guckt er erst in die eine Richtung, dann guckt er in die andere Richtung und dann fragt er so ganz leise, du Gandalf, das ist der Zauberer, Gandalf, liegt Mordor jetzt links oder rechts? Das heißt, er war nicht sehr weit gekommen, bis er schon eine Entscheidung treffen musste, von der er ja nicht genau wusste, wo geht es denn eigentlich hin? Und genauso stelle ich mir das vor. Abraham hat verstanden, wenn ich stehen bleibe, dann werde ich niemals herausfinden, wo mein Weg mich eigentlich hinführen soll. Anscheinend wird es mir Gott erst unterwegs sagen, wenn ich mich schon bereits in Bewegung gesetzt habe. Und ich frage mich, was muss das für ein Gefühl sein, loszulaufen, nicht genau zu wissen, wohin. Zumal Abraham ja nicht alleine ging. Er hat seine Leute mitgenommen. Das heißt, an jeder Weggabelung werden genau diese Leute auf ihn geguckt haben, weil sie von ihm erwartet haben, dass er weiß, wo es lang geht. Und er wird jedes Mal sich haben eingestehen müssen, dass er eigentlich selbst noch nicht hundertprozentig weiß, sondern erst herausfindet, während er schon am Laufen ist. Und ich weiß nicht genau, ob Abraham jetzt wirklich an jeder Stelle nach links und nach rechts geguckt hat und sich gefragt hat, wird es jetzt links oder rechts? Vielleicht ist er nämlich auch einfach drauf losgelaufen und hat gesagt, naja, Gott wird mir schon sagen, wenn ich in die falsche Richtung renne. Auch das ist möglich und vielleicht auch einfach eine Typsache. Aber Fakt ist, Gott hat seine Schritte gelenkt. Und über die Reise selbst wird jetzt überhaupt nichts gesagt. Das heißt, sie kommen in das Land Kanaan und als Leser, finde ich, fragt man sich dann so ganz aufgeregt, und ist es jetzt das Land, hat er den richtigen Weg gewählt? Und dann liest man diesen Satz, es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Und irgendwie, ohne die zu kennen, zu wissen, was haben die für eine Willkommenskultur oder irgendwas, finde ich, es versetzt einem so einen kurzen Dämpfer. Was soll ich denn hier, wird Abraham sich vielleicht gefragt haben. Alles sieht anders aus als zu Hause, alles ist ungewohnt. Er ist ein Fremder in der Heimat anderer, fühlt sich vielleicht so ein bisschen wie ein Eindringling und weiß gar nicht, kann hier mein Platz sein? Was soll denn hier mein Platz sein? Was mache ich hier denn eigentlich? Wir bekommen wieder keinen Einblick in Abrahams Gefühlswelt, aber wir können erkennen, dass es ein ganz entscheidender Augenblick ist, denn zum ersten Mal auf dieser Reise spricht Gott Abraham wieder ganz konkret an und beantwortet wahrscheinlich die Frage, die er sich angesichts der Kanaaniter im Land gestellt hat. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und diesen Satz müssen wir uns jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Ich vermute nämlich, dass er ein ganzes Gefühlschaos in Abraham hervorgerufen hat. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum einen wird da Freude gewesen sein. Warum? Weil er ganz offensichtlich im richtigen Land angekommen ist. Er ist den Weg gegangen, den er eigentlich nicht kannte und er ist da ans Ziel gekommen. Ja, ich stelle mir Freude vor und auch so eine Portion Erleichterung. Die wird aber getrübt gewesen sein. Warum? Weil Gott nicht sagt, voilà, hier ist das Land, es gehört dir, sondern er sagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und das ist absolut herausfordernd aus genau zwei Gründen. Der erste Grund hat mit einem Detail zu tun, was ich euch noch nicht verraten habe. Sarai, Abrahams Frau, ist unfruchtbar. Das lesen wir direkt, bevor die Geschichte losgeht, in Genesis 11, Vers 30. Da wird beschrieben, dass Abrahams Brüder mit ihren Frauen Kinder hatten. Und dann heißt es, aber Sarai war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und das finde ich, ist ein starkes Stück von Nachkommen zu reden. Wenn Abraham und Sarai keine Kinder haben, und die lange Unfruchtbarkeit von Sarai auch nicht die Hoffnung weckt, dass sich daran noch irgendetwas ändern lässt. Das Zweite, was an dieser Aussage, dein Nachkommen will ich das Land geben, was herausfordernd ist, ist für mich die Tatsache, dass eben nicht Abraham das Land zugesprochen bekommt, sondern die Nachkommen. Warum? Weil Abraham doch derjenige ist, der sein ganzes Leben aufgeopfert hat. Er ist losmarschiert, so wie es ihm gesagt wurde. Und dann kommt er da an und dann wird ihm gesagt, ja, das ist das Land, aber es ist nicht für dich, sondern es ist für deine Nachkommen. Das heißt, Abraham opferte sein Leben für etwas auf, was er nie in gänzlichster Blüte selber sehen würde. Es wird seinen Nachkommen versprochen, Nachkommen, die es nicht gibt und von denen Abraham auch keine Ahnung hat, wo die jemals herkommen sollen. Ob er sich das wohl so vorgestellt hat, frage ich mich. Und dann bin ich gespannt auf seine Reaktion. Was wird er jetzt machen nach so einer Eröffnung? Und wir lesen, und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Von allen Reaktionen, die Abraham zur Auswahl hatte, entscheidet er sich für Anbetung. Und das finde ich faszinierend. Die Geschichte wird zeigen, dass es auch Momente des Zweifelns geben wird. Das ist ganz klar. Aber diese allererste Reaktion, zu der sich Abraham entscheidet, ist Gott zu loben und ihn zu verehren. Und wir sehen, dass es nicht einfach nur eine erste spontane Reaktion war, sondern dass diese Anbetung Gottes nun ein fester Bestandteil seiner Reise werden würde. Denn danach bricht er auf, geht ins Gebirge und dann heißt es, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Im Grunde genommen feiert Abraham da so eine Art Mini-Gottesdienst. Er ruft den Namen des Herrn an, er lobt ihn, er dankt ihm, er feiert Gott. Warum? Ich habe nur eine Antwort. Er muss verstanden haben, dass er mit seiner Geschichte Teil von etwas ganz Großem geworden ist, nämlich Teil von Gottes Geschichte mit den Menschen dieser Welt. Und ich muss sagen, mich persönlich berührt diese Geschichte. Ich habe sie schon 100 Mal gehört und trotzdem, jedes Mal, wenn ich sie lese, denke ich, Wahnsinn. Ich bewundere Abrams Mut, dass er sich einfach so darauf einlässt, einen Weg zu gehen, den er nicht kannte. Und ich bestaune Gottes Versprechen an Abraham, dass er ihn leiten wird, dass er ihn segnen wird, dass er zu ihm steht. Und ich bewundere, wie sicher Gott dann auch wirklich seine Schritte lenkt. Aber dann frage ich mich manchmal, ob das, was Abraham mit Gott erlebt hat, nicht auch irgendwie eine ganz einmalige, besondere Sache war. Keiner von uns ist hier ein zweiter Abraham. Diese Geschichte wiederholt sich nicht. War es dann einfach nur etwas Exklusives zwischen Gott und einem besonderen Mann zu einer besonderen Zeit? Und ja, tatsächlich glaube ich, dass es ein Fehler wäre, diese Geschichte 1:1 auf unser Leben übertragen zu wollen. Ich glaube aber auch, und zwar zu 100%, dass es mindestens, darauf bin ich jetzt gekommen, 5 Prinzipien gibt aus dieser Geschichte, die wir lernen dürfen. Und die wollen wir uns der Reihe nach jetzt anschauen. Das erste Prinzip habe ich genannt, entscheiden, ob man Gottes Ruf folgt. Wenn ich mich nämlich mit anderen Christen unterhalte über diese Geschichte und ich frage, was beneidest du an Abraham an der Stelle am meisten, dann sagen ganz viele, ach, dass Gott so eindeutig mit ihm redet. Würde er das doch mal bei mir machen, dann könnte ich viele Entscheidungen in meinem Leben auch viel leichter treffen. Und das ist tatsächlich so. Der Großteil von uns Menschen trifft nicht gerne Entscheidungen, schon im Alltag nicht. Warum? Weil wir oft genug Entscheidungen treffen müssen, ohne zu wissen, ob wir gerade tatsächlich gute Entscheidung treffen. Und das auch als Christ. Denn es stimmt, in den meisten Situationen unseres Lebens spricht Gott nicht so eindeutig. Und da ertappe ich mich, aber auch andere manchmal dabei, dass wir vor einer Entscheidung stehen und dann wollen wir unbedingt, dass Gott genauso eindeutig zu uns sagt, geh oder bleib oder mach oder lass. Und wenn er das nicht tut, dann sagen wir, ach, was für eine Gemeinheit, Gott, bei Abraham hast du es doch auch gemacht, warum denn nicht bei mir? Aber meine Frage ist, hat er das wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir nochmal ganz genau hin. Hat Gott wirklich Abrams Alltag leichter gemacht und ihm eine Entscheidung abgenommen? Ich würde behaupten, nein, im Gegenteil. Ja, Gott redet beneidenswert eindeutig, aber auch dieses eindeutige Reden bewirkt, dass ihm nicht eine Entscheidung abgenommen wird, sondern dass er vor eine Entscheidung gestellt wird. Eine Entscheidung, vor der er vorher nämlich nicht stand. Gott hat ihm nicht seinen Alltag leichter gemacht, sondern er hat seinen Alltag ganz radikal unterbrochen. Morgens beim Aufstehen war vielleicht die wichtigste Entscheidung, die Abraham treffen musste, was er anziehen möchte oder was es zum Mittagessen gibt. Und plötzlich spricht Gott und er steht vor einer ganz anderen Entscheidung, nämlich ob er gehen wird oder ob er bleiben soll. Ob er sein Leben in Gottes Hand legen will. Ob er ihm vertrauen will, ob er ihm nachfolgen will, ob er bereit ist, wirklich sein Leben in Gottes Hände zu legen und Teil von Gottes Geschichte zu werden. Und tatsächlich stellt Gott diese Frage, diese Entscheidung jedem Menschen, ob wir Gott durch seinen Sohn Jesus Christus kennenlernen wollen und ob wir unser Leben in seine Hand geben wollen. Diese Frage stellt er uns bis heute sehr eindeutig. Und was daraus dann resultiert, ist für mich das zweite Prinzip. Ich nenne es Teil von Gottes Geschichte sein. Denn wer sich dafür entscheidet, Gottes Ruf zu folgen, der ist damit Teil von Gottes Geschichte. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wie sehr sich das Leben dann plötzlich ändert. Warum? Weil es plötzlich nicht mehr nur um das eigene Leben geht, um das, was man selber bekommt oder was man selber erreicht, sondern man trägt zu etwas bei, das über das eigene Leben hinausgeht. Etwas, was man vielleicht selber auch nicht mehr ganz erleben wird. So wie bei Abraham, der hat sein Leben aufgeopfert für etwas, was seinen Nachkommen erst zugesprochen wurde. Er selber hat nicht erlebt, dass Gott seinen Namen wirklich so groß gemacht hat. Er hat nicht mitbekommen, dass er zu was für einem großen Volk er werden würde. Aber er hat sich darauf eingelassen. Er hat gesagt, ja, diesen Auftrag nehme ich an und werde damit Teil von etwas viel, viel Größerem. Und ich glaube, dass das zutiefst in jedem Menschen drinne steckt, dass wir wollen, dass unser Leben eine Bedeutung hat, die über unser eigenes Leben letztendlich hinausgeht. Wir wollen, dass wir etwas in dieser Welt hinterlassen, was anderen gut tut, mindestens den eigenen Kindern, aber auch darüber hinaus. Wir wollen, dass die Bedeutung unseres Lebens nicht mit unserem Leben endet. Und das ist, was Gott uns verspricht, wenn wir seinem Ruf folgen und damit Teil von seiner Geschichte werden. Nämlich, dass er, der Himmel und Erde gemacht hat, auch dich und mich aus einem ganz bestimmten Grund gemacht hat und dass er uns lenken und uns Richtung geben möchte. Und so nenne ich das dritte Prinzip, losgehen und sich von Gott lenken lassen. Wir erinnern uns, Gott spricht, sehr eindeutig sogar, er gibt Abraham einen Auftrag, aber dieser Auftrag ist eigentlich nicht so sehr eindeutig oder konkret, wie wir manchmal denken. Eigentlich heißt es nur, geh los, wohin, das zeige ich dir noch, und sei ein Segen. Das ist nicht viel konkreter, als wenn Jesus Christus uns heutzutage sagt, seid Salz und Licht in dieser Welt. Nur irgendwie denken wir das immer, wenn es um Abraham geht. Was heißt es denn konkret? Keine Ahnung, der Abraham ist losgegangen, er ist in dieses Land gekommen und er wusste auch nicht so genau, was mache ich jetzt in diesem Land und wie um alles in der Welt bin ich denn ein Segen für andere? Und so denke ich, aus dieser Geschichte lernen wir vor allem, dass es darum geht, sich auf Gottes Führung zu verlassen. Gott hätte Abraham ja sowohl das Ziel als auch den Weg im Voraus genau sagen können, aber er hat es nicht gemacht. Er beschließt es ihm erst zu sagen, während er schon in Bewegung ist. Und ich glaube, dass das der Punkt ist. Gott möchte uns lenken, während wir schon in Bewegung sind. Als kleines Beispiel habe ich mal dieses Bobbycar hier rausgesucht. Für mich ist das ein sehr passendes Bild, weil solange das Bobbycar ganz still auf einem Fleck steht, da kann man das Lenkrad bewegen, wie man will, da passiert einfach gar nichts. Das Bobbycar findet keine Richtung, es bleibt einfach stehen. Aber sobald es sich ein bisschen in Bewegung setzt und man dann das Lenkrad lenkt, dann findet dieses Bobbycar auf einmal seine Richtung. Und genauso ist es bei Abraham und der hat es wirklich verstanden. Gott kann mich nur lenken, wenn ich den ersten Schritt mache. Wenn ich stehen bleibe, passiert gar nichts. Erst wenn ich den ersten Schritt mache, dann kann Gott mich lenken. Und ich habe mich gefragt, warum ist das Lenken so wichtig? Und ich schätze, dass es daran liegt, dass durch das Lenken das Vertrauen zwischen Gott und Menschen so viel tiefer wird. Man muss sich ja die ganze Zeit auf Gott verlassen, dass er einem wirklich mit dem nächsten Schritt auch zeigen wird, in welche Richtung man gehen soll. Und ja, manchmal erkennen wir sofort in unseren Situationen, ja, da hat Gott mich richtig gut gelenkt, das war genau richtig. Und wisst ihr, manchmal erfährt man erst im Nachhinein, dass die Entscheidungen, die man getroffen hat, gut waren und dass Gottes roter Faden wirklich durch unser Leben verläuft. Egal wie man erlebt, dass man sich auf Gottes Wort verlassen kann, und so nenne ich das vierte Prinzip, Gott mit jedem Schritt tiefer kennenlernen. Wir erinnern uns an die Altäre, die Abraham Gott auf dem Weg baut. Er hat ihn gelobt, er hat ihn gefeiert. Seine Anbetung wird tiefer geworden sein, sein Vertrauen stärker. Die Zweifel, die er hat, die haben ihn nicht aus der Bahn geworfen, sondern er hat wahrscheinlich verstanden, Zweifel lassen meinen Glauben stärker werden. Und der entscheidende Schritt bei all dem ist der erste Schritt. Im Grunde genommen hat Abraham Gott einen, ich würde sagen, Vertrauensvorschuss gegeben. Er hat einfach auf die Worte vertraut, die Gott sagt. Und dass Gottes Wort zuverlässig ist, das hat er erst erfahren, als er losgegangen ist. Und so kommen wir zu dem fünften und letzten Prinzip, das ich genannt habe, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und jetzt fragst du vielleicht, hey, wie kommst denn du darauf? Der Abraham hat doch gar nicht das Ziel aus den Augen verloren. Der ist sofort losgelaufen, der ist in die richtige Richtung gelaufen, hat doch alles richtig gemacht. Nun, ich stolperte in meinen Vorbereitungen über etwas, was, finde ich, eine andere Perspektive auf diese Geschichte von Abraham wirft. Überhaupt keine schlechtere, sondern eine, wie ich finde, sehr mutmachende. Ich möchte euch eine Stelle lesen aus dem Neuen Testament. Da wird nämlich diese Geschichte von Abraham nacherzählt. Und dort lesen wir, der Gott der Herrlichkeit erschien Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land. Ich weiß, es ist kurz kompliziert, aber bleibt mit mir dran. Was heißt das jetzt genau? Eigentlich, dass der Ruf Gottes in Genesis bereits der zweite war. Es heißt nämlich ganz deutlich, eindeutig, ehe Abraham in Haran wohnte. Haran ist dort und dort beginnt unsere Geschichte in Genesis und Abraham geht von Haran nach Sichem und wir denken, das ist die ganze Geschichte. Apostelgeschichte 7 zeigt uns, nein, da gibt es bereits eine Geschichte, die im Land der Chaldäer angefangen hat. Dort scheint Gott ihn das erste Mal gerufen zu haben und Abraham ist auch losgegangen. Das heißt, er ist losgezogen und er blieb in Haran. Also aus irgendeinem Grund blieb er da oben. Und dort fängt dann unsere Geschichte an in Genesis, in Haran. Und dort ruft Gott ihn ein zweites Mal und sagt, wiederholt eigentlich, was er vorher schon gesagt hat, geh aus Haran in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich finde es schön, weil Gott einfach nur diesen Auftrag, den er bereits einmal formuliert hatte, noch einmal formuliert. Er schimpft auch nicht. Und wir wissen auch nicht genau, warum blieb Abraham denn in Haran? Also warum ist er losgegangen und dort dann irgendwie hängen geblieben war? War es dort so schön oder, weiß nicht, hat das sich irgendwie bequem gemacht? Oder vielleicht auch, war diese Pause eine gute Pause? Brauchte Abraham die, um weitergehen zu können? Ich weiß es nicht, aber in jedem Fall sind für mich Zwischenpausen immer eine besondere Herausforderung, weil wir dort so leicht das Ziel aus den Augen verlieren können. Und das hat für mich stark mit dem zu tun, was wir Menschen Alltag nennen. Warum? Weil Alltag ein bisschen so eine Pause ist. Alltag ist unsere tägliche Routine, unsere Handlung, über die wir gar nicht mehr nachdenken, die vielleicht irgendwann mal sinnhaft waren und es vielleicht nicht mehr sind. Alltag bringt Normalität und Sicherheit und so eine Entlastung in unser Leben. Und von da ist Alltag gut. Aber Alltag birgt auch immer die Gefahr, dass wir den Alltag selbst zum Sinn unseres Lebens erklären. Das heißt, dass wir aus dem Blick verlieren, was im Leben eigentlich wirklich wichtig ist. Ihr kennt es bestimmt, man regt sich plötzlich über irgendwelche Kleinigkeiten auf, man verschwendet all seine Zeit und Energie in Sachen, die eigentlich so nebensächlich sind. Ja, und manchmal wird man bequem, manchmal wird man unbeweglich und unflexibel. Und darum habe ich diese Herausforderung genannt, das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und wenn nötig, dann doch unseren Alltag von Gott unterbrechen zu lassen. Für mich ist Gottes Perspektive auf unser Leben, auf unser Alltag zu bekommen, etwas ganz Wichtiges. Warum? Weil man, glaube ich, ganz schnell sonst wird wie so ein, ich habe das mal genannt, Hamster im Hamsterrad, ja? Der läuft da fleißig vor sich hin und denkt vielleicht auch, juhu, ich kletter die Karriereleiter empor. Und von außen guckt man da drauf und sagt sich, nein, genau genommen rennst du im Kreis. Wir brauchen Gottes Perspektive auf unser Leben. Glaube ist ein Abenteuer. Und es ist wirklich so. Und ich liebe es. Warum? Weil man nie weiß, was als nächstes kommt, aber weil man immer weiß, wen man an seiner Seite hat. Und es ist Gott, der verspricht, uns zu leiten, wirklich durch die Höhen und durch die Tiefen hindurch. Sei es als Einzelperson oder sei es als Gesamtkirche am Start. Wir stehen vor einer Herausforderung und wir sind gleichzeitig beschenkt von Gott. Wir haben einen Gott, der uns Richtung gibt. Wir haben einen Gott, der uns einen Auftrag gibt und der unsere Schritte leitet. Wer von euch bei unserem letzten Visionstag letzte Woche war, der weiß, dass wir als Gesamtkirche gerade versuchen, uns nochmal neu auf Gott auszurichten. Wir wollen uns neu von Gott lenken lassen, diesen Auftrag erfüllen, den er uns schon ganz am Anfang gegeben hat, nämlich dabei zu helfen, dass Menschen den christlichen Glauben ganz unverkrampft und echt kennenlernen können und dass wir Menschen praktisch in ihren Nöten helfen. Und von Abraham lernen wir an der Stelle, dass es vor allem auf den allerersten Schritt drauf ankommt. Warum? Wenn wir nicht den ersten Schritt gehen, dann passiert einfach gar nichts. Und Gott sagt eben immer nicht im Voraus, wie es genau sein wird, sondern er erwartet von uns, dass wir uns in Bewegung setzen und dass wir uns dann von ihm lenken lassen. Und darum ist das Thema auch heute überschrieben mit dem Titel Startklar, was eigentlich als eine Frage formuliert ist. Wir müssen uns die Frage stellen, sind wir startklar? Sind wir bereit, das von Gott anzunehmen, was er uns gibt? Und das nicht nur als Gesamtkirche, sondern wirklich jeder von uns persönlich. Und da muss jeder auch seine eigenen individuellen Antworten finden. Und das Schöne ist, wir müssen es nicht alleine tun. Auch wenn jeder seine eigene Antwort finden muss, können wir das in Gemeinschaft tun. Wir können unseren Lebensweg gemeinsam gehen. Und darum ist es so schön, dass du hier bist. Und es ist auch überhaupt nicht wichtig, wie viele kritische Fragen oder Zweifel du mitgebracht hast, weil Kirche am Start einfach dafür der richtige Ort ist. Warum? Weil wir hier Gemeinschaft haben, um uns ständig gegenseitig herauszufordern, Gottes Ruf zu folgen, Teil seiner Geschichte zu sein, loszugehen und uns von Gott lenken zu lassen, Gott mit jedem Schritt tiefer kennenzulernen, und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist, worum es geht. Und das Allerwichtigste ist dabei der erste Schritt. Und so lade ich dich ein, dass du das, was du heute gehört hast, dass du das einfach im Gebet jetzt vor Gott nochmal bewegst. Die Band wird nach vorne kommen, sie wird diese Gebetszeit, die du wirklich still für dich alleine machen kannst, wird die Band begleiten. Und mir ist dabei einfach wichtig, dass du dir keine Gedanken drüber machst, oh, wie bete ich denn überhaupt und wie sage ich das genau und wie geht das, sondern dass du es einfach probierst. Beten ist für mich reden wie mit dem besten Freund, den man haben kann. Man kann einfach in Gedanken sagen, was einen bewegt. Und ich verspreche dir, dass Gott darauf reagieren wird, auf die ein oder andere Art. Und ich lade dich ein, dass du einfach deine Augen schließt. Ich möchte ein erstes Gebet sprechen und dann kannst du in deinen Gebeten einfach fortsetzen, was dich gerade bewegt. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns Abraham gegeben hast als ein, ja, als wirklich als ein Glaubensvorbild, von dem wir so viel lernen können. Er hat sich damals von dir herausfordern lassen und es ermutigt uns selbst, dass wir uns herausfordern lassen. Herr, ich bete für unsere Entscheidung, die wir jeden Tag treffen müssen, dass wir nicht verzagen, sondern darauf vertrauen, dass du uns wirklich lenkst, so wie du es uns ja wirklich zusagst. Ich danke dir dafür, dass unser Leben ja nicht einfach nur für uns selber Bedeutung hat, sondern dass du sagst, du willst unser Leben gebrauchen, damit du Geschichte schreiben kannst in dieser Welt. Und ich danke dir dafür, dass wir das hier gemeinsam erleben und vertiefen dürfen als Kirche am Start. Herr, ich danke dir, dass du uns so zusammengestellt hast, dass wir einander stärken dürfen. Und bete, dass du uns jetzt begegnest in unseren eigenen persönlichen Gebeten, Herr. Bitte bring in unserem Herzen hervor, was du ansprechen möchtest für unser persönliches Leben. Ich danke dir. Amen.